Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Hallo zu Hause an den Dampfradios und virtuellen Endgeräten. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie frei für ein wirklich nicht einfaches Thema. Das Thema Content Marketing, das spielt sich ja inzwischen aus der Hüfte und mit der linken Hand. Dann nehmen wir gerne einfach noch ein paar Tipps und Tricks an, die man ergänzen kann ins eigene Portfolio von so starken Leuten wie Alex oder Doris. Aber das Thema Omnichannel ist verdammt schwierig und das Thema holistische Customer Journey noch mehr, weil eigentlich steht so eine Überfrage im Raum, gibt es die eigentlich oder gibt es immer nur eine, also pro Person sozusagen eine einzige holistische Customer Journey. Das wäre natürlich für die Effizienz unseres Marketings ein wenig schwierig, wobei wir kommen sicher dazu, wo da die Grenzen sind, also wo wir eher auf einer persönlichen Ebene arbeiten müssen und nicht auf einer technologischen. Das ist sicher ein wesentlicher Aspekt des Ganzen. Aber wir haben in den letzten Jahren immer weniger, zum Beispiel im Datenmarketing, über Attributionsmodelle gehört. Das war ja mal vor 5 Jahren ein ganz heißes Diskussionsthema. Da haben sich alle darüber lustig gemacht, dass es immer noch welche gibt, die mit der Badewanne operieren. Und wenn ich heute mit den Leuten spreche, dann wären die froh, wenn sie so ein einfaches Modell wie die Badewanne für sich zur Verfügung hätten. Aber das ist schon sehr granular. Also wir haben ein großes Thema und wir gucken uns tatsächlich auch das unter den aktuellen Rahmenbedingungen an. Wir gucken an, wie savvy ist der Marketer heute eigentlich, um überhaupt so ein Thema anzugehen und in Anspruch zu nehmen. Und Jens Christian Jensen ist sozusagen unser Hauptansprechpartner für diesen Part, weil er eben als Berater arbeitet. Und das war auch genau sein Feedback, was er so mir zurückgespielt hat auf die Vor-E-Mails, dass er sagt, naja, also wir müssen erstmal sensibilisieren dafür, dass es überhaupt so etwas gibt wie eine Customer Journey, dass es unterschiedliche Stadien gibt, in denen ich unterschiedliche Botschaften ausspreche, das über unterschiedliche Kanäle. Und dann stellt sich immer noch die Frage, wer hat in einem tieferen Stadium überhaupt das schon wahrgenommen, was ich in einem früheren Stadium kommuniziert habe. Und Harald hat dann eingeworfen, dass sich die Rahmenbedingungen im Moment ja signifikant ändern, wenn wir auf das Thema DSGVO, Third-Party-Cookies und auf die damit verbundene und sicher nicht ganz so von der DSGVO intendierte wachsende Marktmacht von Google und Facebook gucken, dann ist die Frage, wie viel Herr bin ich eigentlich im Haus, wie viel erfahre ich über die Customer Journeys, also wie gut kann ich das abbilden? Wir alle wissen, dass das bei Facebook etwas schwieriger ist als bei Google. Welche Lehren ziehe ich daraus und wie kann ich dann überhaupt diese Tools bzw. diese Plattform so granular einsetzen und über allem die Frage, gibt es User da draußen zum Beispiel im Mobilbereich, von denen ich gar nichts weiß, wo es dann eben etwas generischer wird. So, herzlich willkommen, ihr beiden. Lassen wir uns doch mit einer kleinen Vorstellungsrunde tatsächlich anfangen, in der Reihenfolge Jens zuerst, Harald danach. Was macht ihr im Alltag?
Ja, gute Frage, wenn man das morgens wüsste, wenn man anfängt, was man den Tag so macht. Ne?
Also schon mal ergebnisoffen ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Ansatz.
Danke. Genau, ich heiße Jens Christian Jensen, ich bin der Chief Strategy Officer von Digitas Pixel Park. Wir sind eine Agentur, wir sagen für die digitale Zeit, andere würden vielleicht noch digitale Agentur sagen, wir definieren das für uns ein bisschen anders. Das heißt, wir helfen Kunden jeden Tag dabei, das Marketing eigentlich neu zu erfinden, weil alles, was du gerade ja gesagt hast, hat ja schon mal quasi den Boden vorbereitet. Marketing funktioniert komplett anders, weil die Welt sich verändert hat. Jeder ist mit jedem verbunden. Digitalität hat sehr viel verändert und das definiert auch die Beziehung zwischen Marke und Konsumenten oder Konsumenten und Marke vielleicht lieber in der Reihenfolge neu. Und unsere Aufgabe ist es da, Ordnung zu schaffen, Inspiration zu geben und dann auch mehr Marketing-Erfolg einzustellen.
Harald? Ja, dann übernehme ich. Also die Frage ist ja so, zieht ja darauf ab, ne? Wieso sitze ich hier und kann dir was erzählen? Und meine Historie war so, dass ich in der allerersten Internetblase bei Gruner und Java unter Online-Werbeflächen Fachverkäufer war und habe dann also Stern.de, Brigitte.de, Eltern.de und sowas gemacht. Und wir haben angefangen, crossmediale Konzepte zu bauen, ne? Mit Zeitschriften, für RTL und Radio und was alles war und hatten die große, schöne neue Welt vor Augen. Das hat sich dann bei mir hinterher ein bisschen relativiert, weil ich bin dann zu Parship gegangen, habe 5 Jahre lang Marketingchef von Parship gemacht und für ein reines Dating-Digitalprodukt habe ich gedacht, das ist jetzt einfach, da kannst du jetzt sehr einfach irgendwie digitale Werbung crossmedial aussteuern und wir haben auch Fernsehspots gehabt und Radiospots und das alles wollten wir übereinander kriegen. Hat auch nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben, obwohl wir schon wirklich viel probiert haben. Und dann war ich anschließend noch in einer Firma, die ist Smart und die macht mobile Werbung auf Mobile Phones, also In-App Advertising. Und habe gedacht, naja, dann hast du ja wirklich das iPhone das Android Phone vor dir mit all den Informationen, die im SDK gespeichert sind. Und dann weiß ich ja alles über dieses iPhone. Und das in Echtzeit zu verarbeiten, das war auch ein großer Traum. Also insofern bin ich ein paar Mal geläutert worden, habe aber doch gesehen, dass, wenn man es richtig macht, man ganz gut digitale Werbung auch crossmedial ausspielen kann. Dass viele Leute das schlecht machen, ist eine andere Geschichte. Also wenn ich mir angucke, ich bestelle jetzt irgendwo in einem Versandhandel irgendwas und kriege die nächsten 6 Wochen genau das, was ich bestellt habe, immer vorgelegt. Ne? Und sage, kauf dir doch dieses Sofa. Also, jetzt habe ich mir doch gerade gekauft. Schick mir doch mal jetzt Sessel oder Kissen oder irgendwie sowas. Da bin ich immer ein bisschen irritiert, wenn die Firmen, die ja wissen, was ich da gemacht habe, die haben ja meinen Cookie jetzt noch, ne? Die wissen ja, was ich gerade was gekauft habe und kriegen diese Informationen nicht übereinander. Das ist nur das Thema, wo ich dich fragen wollte, Jens Christian, du kannst das doch bestimmt besser heute, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das, was du ansprichst, ist ja, also ich finde das Beispiel, das kenne ich auch total. Ne? Also kurz vor Weihnachten bist du auf irgendeinem Online-Shop, dann kaufst du den Kram und bist eigentlich genau bis nach Weihnachten teilweise sogar noch oder bis kurz vorher einfach irgendwie tot penetriert damit. Ne? Ich glaube, der Kunde weiß ja, dass das bescheuert ist. Aber in dem ROI-Modell, was sie halt tagtäglich fahren, um Paid zum Beispiel irgendwie optimiert auszusprechen, hauen sie halt alles auf das Segment, was halt schon mal in eine gewisse Likely-Fähigkeit halt reingerutscht ist und sagt, auch guck mal, der droht ja aufgrund seines Verhaltens zum Kauf. Der Knackpunkt ist, sie checken halt nicht, dass er kauft. Ja, also da bist ja genau bei dem Thema, die Datentöpfe sind dann halt nicht wirklich miteinander verbunden. Man könnte es auch umgekehrt sagen, naja gut, also ist ja schon mal besser als vorher. Ich finde den zumindest schon mal wieder. Ne, es ist aber ja nicht nur die Badewanne, sondern nur ein Waschbecken.
Jetzt lass uns kurz da mal einhaken, bitte. Lass uns mal ganz konkret werden an der Stelle. Warum sind die Datentöpfe nicht verbunden? Das kann doch so schwierig nicht sein. Wir sprechen von Hard Conversions, also wirklich einem einzigen Datenpunkt. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen einen Teil außen vor, wo es wirklich schwierig ist, nämlich das Thema Affiliate-Marketing. Da verlässt leider die Werbebotschaft meine Hoheit. Und da haben wir tatsächlich das Frequency-Cap-Problem, weil die Affiliates eben da keinen Rückkanal haben. Aber zumindest in dem, was ich selber mache, muss das doch gehen. Das ist doch nicht so schwierig.
Na, es sind ja oft unterschiedliche Komponenten, die ich in der Komponente ist das falsche Wort, das klingt so technisch, aber also wenn du eine große Organisation jetzt bist, dann sind die beiden Funktionen, die wir gerade besprechen, schon mal meistens 2 Silos. Die einen verkaufen den Kram und die anderen bewerben den Kram. So, und die bringen ja in der Tradition halt auch ihre eigenen Marketing-Stacks mit oder ihre eigenen Partnerschaften oder haben auch eine andere DNA, also eine D2C-Abteilung, die jetzt wirklich ein Direct Commerce irgendwie als Lead-Momentum hat, sind oft nicht die Paid-Leute. Die halt mit ihren eigenen Partnern agieren. Und da hast du eine Sollbruchstelle, sage ich mal. Aus technischer Sicht kann man die natürlich überbrücken. In der Realität wird sie halt ganz oft nicht überbrückt. Oder es rechnet sich vielleicht auch einfach nicht, dass man da investiert. Weil ich glaube, das, was wir gerade beschreiben, ist ja, wir sind ja gerade in die Nutzersicht geschlüpft. Also wir finden das total blöd, weil aus Nutzer gesprochen macht das ja auch keinen Sinn. Da wird, glaube ich, jeder Kunde mitgehen. Auf der anderen Seite, deren Problem ist aber vielleicht nicht die Customer Experience in dem Moment, sondern einfach, dass sie ihren Kram halt verkaufen. Und dann ist es vielleicht einfacher, immer wieder auf die Leute zu schießen, weil sich über alles in der ROI das immer noch rechnet, dass ich das so bewerbe. Ne? Also stört das vielleicht gar nicht, dass es dann Streufeuer gibt. Ne? Das sollte man aber ändern, weil das ist genau der Punkt. Weil rechnerisch geht das, die Customer Experience wäre immer so eine Gegenthese, die wird halt immer wird immer gerne vergessen. Jeder sagt das halt, ne? Weil ich habe ja das tollste Sofa und Co. Aber aus unserer Sicht ist das ein ganz, ganz großer Knackpunkt, dass der Nutzer halt gar nicht in den Mittelpunkt gestellt wird und dass deswegen die Sensibilität auch gar nicht dass das überhaupt herausgefunden wird, weil gar nicht das Bewusstsein, dass es einen negativen Impact auf die Marke hat. Weil im Kerneffekt, wenn ich das, was ihr sagt, umdreht, heißt es ja, du bei dem mit dem Sofa kaufe ich nicht mehr, weil er nervt mich jedes Mal so, wenn ich da ein Sofa kaufe, gehe ich halt zu dem anderen.
Aber da müssen wir uns die Frage stellen, ist das tatsächlich, schadet das der Marke tatsächlich? Also wir sprechen über so Themen wie Banner Blindness und Co. Schon per se in der Digitalwerbung. Ich persönlich nehme Retargeting schlicht nicht mehr wahr, wenn es nicht irgendeinen Relevanzanker hat. Und das kann das Produkt sein, das ich gekauft habe, oder ein anderes. Aber wenn es nicht passt oder ich das Produkt schon gekauft habe, boah, ist es wie irgendwie so ein Schild am Straßenrand, fährt man halt vorbei und gut ist.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Wenn du das tatsächlich so machst, dass du sagst, ist ja eigentlich egal. Es ist ja nicht egal. Warum nehmen die Leute die Werbung nicht mehr wahr? Weil sie merken, 89,8%, ich kriege es irrelevant für mich. Okay. Kommt ja gar nichts Relevantes an. Wollte auch nochmal zu jetzt Christian sagen, es wird natürlich dadurch noch potenziert, dass wir auch noch unterschiedliche Agenturen oft haben. Ne? Also dass es ja nicht so ist, dass ein Kunde eine Agentur hat, sondern die unterschiedlichen Agenturen ja auch nicht so gerne miteinander spielen. Und dann hast du dann tatsächlich eine Silo-Frage, die da so ist. Aber was ich sagen wollte, wenn ich jetzt wirklich mal aus Sicht des Unternehmens gucke, das jetzt Sofas oder Kissen oder was auch immer verkaufen möchte, dann sind das wirklich vergebene Chancen. Ne? In Wirklichkeit könnten die mit ein bisschen technischer Energie, aber da musst du mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, mit ein bisschen technischer Energie könnten sie in der Minute, in der der Mensch da auftaucht, die Information parat haben, was hat der jetzt gerade gekauft. Und da muss man ja nicht jedes Mal ganz neu erfinden. Aber man sagt, wenn einer ein Sofa gekauft hat, dann biete ich ihm Kissen an. Oder wenn einer Kissen gekauft hat, dann biete ich ihm was anderes an. Aber dass ich dann so zumindest den Eindruck erwecke, ich habe mich jetzt mal mit dir beschäftigt.
So der rudimentäre Form der Intelligenz und wenn es eine Produktrotation ist. Ja, wir haben tatsächlich unseren ersten Kommentar und das gibt gerade auch die Möglichkeit nochmal an alle, die da draußen sind. Es sind sehr viele. Ich bin freudig überrascht. Haut rein in den Chat, was ihr könnt und was ihr wollt und was euch interessiert. Also Fragen oder Kommentare und wir diskutieren das live zusammen, weil das ist ja ein Thema. Es gibt ja keine absolute Wahrheit. Das wusstet ihr ja auch vorher, als ihr in dieses Panel eingeschaltet habt, sondern wir tasten uns da an möglichst gute Lösungen ran. Und der Einwurf lautet tatsächlich genau, also so wie du es gesagt hast, Harald, also der im Grunde umgekehrt, wie ich es eingeworfen habe, schlechtes Retargeting macht genau Bannerblindheit und nicht umgekehrt. Durch Bannerblindheit wird schlechtes Retargeting irrelevant, wobei dann doch auch, aber das ist der zweite Effekt, den man nicht haben will. Aber das Problem sind wir ja eh los, oder? Also lass uns kurz den Block einmal mal abfrühstücken. Also Retargeting wird schon eine echte Herausforderung jetzt ab 2023.
Naja, für die Leute, die Login-Daten haben, nicht so sehr. Mhm. Ja, das sind nun mal größtenteils im Moment die Facebook und Googles dieser Welt. Und wenn ich mir das anschaue, dann werden eben Werbetreibende sagen, ja gut, also ich gehe zu den Leuten, die eben Retargeting-Informationen mir noch bieten können. So, das werden eben diejenigen sein, die Login-Daten haben. Und deshalb sage ich immer, naja, also die Datenschutzgrundverordnung, die eigentlich uns einen größeren Datenschutz bringen sollte, hat eigentlich dazu geführt, dass der amerikanische Anteil der Werbeplattform noch größer wird. Und die versuchen eigentlich in der Regel nicht so datenschutzkonform zu arbeiten, wie die Europäer das in Wirklichkeit tun. Ich habe das mobile erlebt, also da geht es immer darum, den Konsent einzuholen und da hat Google alles Mögliche versucht, um möglichst einfachen Konsent zu bekommen. Also 0-1 und nicht irgendwie ein, die Europäer machen nach 5 verschiedenen Stufen gestaffeltes Konsentprinzip. Was erlaube ich, was erlaube ich nicht?
Gleiche Diskussion haben wir gerade beim CTV auch, ne? Also Samsung hat genau die gleiche Herausforderung. Deren Consent ist zwar da und beim Setup, aber er genügt den Transparenzpflichten eigentlich null. Aber lass uns dabei bleiben. Also wie sieht das dann technisch betrachtet aus mit Facebook? Wie funktioniert das Matching mit meinen selbstgemessenen Daten, wenn ich jetzt Shopbetreiber bin? Wie übergebe ich an Facebook, dass jemand sich Produkt XY angesehen hat?
Das glaube ich, ich weiß nicht, also jetzt, wenn du das anders hast, ich würde sagen, das geht wahrscheinlich schwierig, weil ich werde jetzt Facebook nicht meine Daten zur Verfügung stellen. Aber jemand wie Facebook oder wie Amazon, die haben ja schon ganz viele Daten über mein Verhalten. Die wissen ja zum Beispiel, was ich bei Amazon gekauft habe und so. Und die werden dann sagen, pass mal auf, wenn du ein Sofa verkaufen willst, dann kann ich dir sagen, wer sich die letzten paar Wochen Sofas angeguckt hat. So, und dann habe ich nicht meine eigenen Daten, dann nehme ich halt die von Amazon und nutze die, um zielgerichtete Werbung zu schalten. So wird das in der Zukunft, glaube ich, eher.
Bei Amazon bin ich dabei, bei Facebook bin ich da skeptisch. Mhm. Woher kriegen die Conversion-Daten? Also es war doch immer so ein Vorwurf an Facebook, dass du tatsächlich eigentlich bis zum Lower Funnel weißt zwar, was für Interessen die Leute haben, da kriegst du sie gut, aber dann wird es schwierig.
Ja, total. Also nur so als Disclaimer, als technischer Sicht kann ich es nicht genau beschreiben. Ne? Aber ich glaube, das, was durch das Cookie-Sterben ja, also eigentlich ist es ja eine prekäre Situation, sagen wir so. Also auch um das irgendwie, Frank, irgendwie das zu bekämpfen, was du am Anfang gesagt hast. Also wir kommen eigentlich in der Branche daraus, dass wir auch zu, also ich bin ja Agentur, ist einfach mal Kunde, ne? Also aber dass wir Unternehmen haben, die gehen entweder bei der Badewanne raus und knallen einfach alles Richtung Paid und sagen so, Awareness ist alles, weil das mache ich schon seit 100 Jahren und dann ist die Filiale voll.
Ganz kurz, erklär den Begriff Badewanne bitte einmal, damit wir alle mitnehmen, die jünger sind als wir.
ist das auch schon bei einem Gen Z hat keine Badewanne mehr? Das glaube ich jetzt. Nein, also Badewanne ist ja, okay, ich bin in der Awareness-Phase, ich bin eine Marke, ich schieße jetzt einfach rundherum auf alles und mache Markenbekanntheit. Ne, das sind eher die Konsumgütelartikler und so weiter und so weiter oder LEH, also Lebensmittel, Einzelhandel und Co. In dem Sinne, ich möchte meine Filiale vollkriegen. So, und der, gerade bei den Marken, wo denn auch vielleicht im Regal gekauft wird, macht das auch gar nicht so blöd Sinn, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, in der Welt gibt es aber viele andere Kunden und auch bei den Badewannenkunden jetzt so genannt, kann man da vieles optimieren. So, ich glaube, ich nehme die Branche eigentlich so in zwei Lager wahr. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen, aber eigentlich ist es so eine Bandbreite. Auf der einen Seite hast du Modell Badewanne, auf der anderen Seite hast du die ganzen Startups und Co., die eher von der gekommen, die ja zum großen Anteil eigentlich Hardcore-E-Commerce-Startups sind, die also Vermarktung, KPI-basiertes Arbeiten, iteratives Marketing von unten nach oben gelernt haben und weil sie es gut können, sind sehr groß geworden. Also dieses Wissen ist ja dadurch, dass diese Branchenart auch noch nicht so neu ist, streut das natürlich. Du hast das inzwischen auch schon auf der Konzernseite, wenn du About You und so weiter anguckst. So, und dazwischen bewegen sich alle gerade und es ist irgendwo eine Reifekurve, eine Erfahrungskurve, wie auch immer. So, und da obendrauf kommt ja dieses Cookie-Sterben. So, und ich finde, das Cookie-Sterben an sich ist da kein Problem, sondern das katalysiert vieles oder verändert vieles oder setzt manche wieder zurück auf los. Wenn ich jetzt einen Kunde habe, der jahrelang eigentlich gar nichts gemacht hat in dem Bereich, für den ist Cookie-Sterben eigentlich auch kein Problem. Weil er ja kein Problem, weil er macht ja sowieso irgendwie an alle, irgendwie und macht paid. Und das, was Harald gerade angesprochen hat, ist ja, wenn du in Zukunft denn halt den GAFAs oder GAMAs jetzt, wie sagt man jetzt, keine Ahnung, wenn du denen weiterhin Geld irgendwie nachwirfst, dann ist es ja auch kein Problem mit deinen Cookies. Das Problem ist ja nur, dass wenn du umso mehr du versuchst, das auf deine Seite zu kriegen, um mehr dein Marketing zu optimieren und zu sagen, ich möchte ja auf bestimmte Segmentierungen halt irgendwie mich einlassen und auf die halt optimieren, ne, also unser Sofa-Beispiel, dann habe ich halt ein Problem, weil ich die ganzen Impulsgeber, die ganzen Segmentierungen, diese ganzen vielen tollen Services, die letzten Jahre gab, nicht mehr verwenden kann, weil die einfach irgendwie zig Tracking-Pixel auf deine Seiten oder auf deine, was das immer für Touchpoints sind, irgendwie mit reinbringen und diese Segmentierung unterstützen. Und das ist dann halt einfach nicht mehr okay, weil das sind ja cookie-basierte Informationen. Mhm. So, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten und das ist halt relativ mathematisch beantwortet. Das erste machst du wieder paid für alle. Das ist halt echt teuer, weil da sinkt die Konversion und Werbung wird jetzt auch nicht günstiger. Oder auf der anderen Seite, du überlegst ja, wie du die Daten wirklich auf deine Seite bekommst, damit es halt First-Party-Daten sind. Und viele Kunden von uns haben gerade genau das als Thema. Die Erkenntnis, naja, also mal so richtig belastbar habe ich eigentlich nur Third-Party-Daten, die ich segmentieren kann, aus denen ich was schöpfen kann. Und darauf habe ich meine ROIs halt auch gebaut. Aber die habe ich jetzt vielleicht gar nicht mehr. Also muss ich ja First-Party-Daten machen. Und jetzt setzt halt wieder so eine Transformation ein. Was heißt denn das überhaupt? Daten aufbauen, eine Werbemittelfreigabe, nicht Werbemittel, also eine Erlaubnis, einen Konsens zu haben, dass ich die auch nutzen darf. Ne? Also es gibt immer noch Kunden, die sagen, ja, ich habe ja irgendwie einen großen siebenstelligen Betrag Kundendaten, fragst du dreimal nach und sitzt du noch irgendwie null, weil es halt kein Konsens gab über die letzten Jahre. Es waren halt alles irgendwie alle Newsletterlisten, die dann irgendwie doch noch irgendwie überlebt haben und die man jetzt nicht verwenden darf eigentlich. So nehme ich momentan eigentlich die Branche wahr. So, das hast du immer noch den, so wie Harald sagt, immer Facebook immer noch irgendwie Geld geben, dass die für dich Segmente ansprechen auf ihren Plattformen, ist kein Problem. Mal gucken, wie viele Leute dann zu uns rüberkommen. Genau, Punkt. Das, geht, oder?
Ja, okay. Lass uns mal erstmal noch die technische Machbarkeit des Omnichannel-Ansatzes ein bisschen durcharbeiten, bevor wir dann auf die übergeordnete Business-Logik noch ein bisschen kommen, weil das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, der eigentlich normalerweise eher an den Anfang gehört, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Dann mal zu euch beiden. Ich bin mir da jetzt gar nicht so ganz sicher, ob sich wirklich so viel ändert, weil wir haben da draußen 12 ID-Anbieter, die sich darum bemühen, ein Szenario zu bauen, technologisch, das im Grunde dazu führt, dass sich nichts ändert. Und ein wichtiger Aspekt sind Data Clean Rooms. Also ich kann in einer Blackbox die Daten so verarbeiten, dass es möglicherweise e-Privacy-konform ist oder dass es in dieser Situation keine weiteren Probleme gibt. Ist es dann überhaupt angedacht oder angesagt, dass man sich jetzt Gedanken macht über Veränderungen in dieser Situation? Glaubt ihr daran, dass ID-Anbieter das Third-Party-Cookie-Verlust-Schaden, dass sie den auffangen können?
Also du redest hier über was ganz massiv von Scale lebt. Ne? Also ich muss skalierbar sein irgendwie. Und kein deutscher ID-Anbieter wird jemals so eine Menge an Daten haben, wie die GAFAs sie gesammelt haben. Und deshalb werden die immer besser skalieren und immer deutlich günstiger anbieten können. Und deshalb glaube ich nicht so sehr an eine lokale deutsche oder europäische Lösung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese Größe so schnell aufbauen können, wie es halt nötig ist, um mitzuhalten.
Mhm. Haben wir doch aber bisher auch nicht. Also wir haben doch bisher auch mit großen internationalen Tools gearbeitet.
Ja, aber du hast ja jetzt, wenn du sagst, ich habe jetzt die Leute, die hier IDs, also ich muss mich einloggen, Login irgendwie anbieten, aber sie bieten das ja nur in Deutschland an.
Nee. Ja, wir sprechen nicht von NetID. NetID ist der einzige, der ID heißt, aber nicht das an ID macht, was ich gerade meine.
Okay. Was meinst du denn?
Nein, ich spreche von den Daten-IDs, also von ID5 und Prebit und wie sie alle auch heißen. Also im Bereich Login überhaupt keine Frage. Da haben wir, aus dem TV raus wächst schon ein bisschen was. Ne? Also da kommt, die geben sich schon echt Mühe. Hier TV Now. Gott hab es selig und Co.
Also da weiß ich nicht, ob das Vertrauen so groß ist von den Usern letztendlich. Ne? Also das muss man. Gibt ja Rechtsstreaming-Dienste und sowas, das ist ja wunderbar, da muss ich mich ja sowieso einmelden, das war bei Dating ja auch so, ich muss mich ja da irgendwie einloggen, sonst komme ich ja gar nicht dran und ich kann dann mit diesen Daten arbeiten, aber. Du sagst, du glaubst, dass wir datenkonform angeboten werden können.
Ja, dann lass uns noch ein bisschen auf der technischen Seite bleiben. Wie sieht es denn aus mit Daten, die ich zum Beispiel aus anderen Kanälen kriege? Also wir sprechen ganz viel, wenn wir technisch sprechen, über CDP. Wie können wir einen Single Point of Truth, oh Scheißball, Bullshit-Bingo. Also wie können wir eine einzelne Wahrheit über den Kunden erzeugen, wo sich dann alles sammelt? Und da haben wir unterschiedliche Kanäle jetzt. Kriegen wir aus Social Media nicht, zumindest nicht aus allen Social Media Kanälen, das raus, was wir wollen. Und für Unternehmen, die auch noch offline unterwegs sind, haben wir noch eine ganz andere Schwierigkeit, weil da findet die Conversion gar nicht digital statt. Wie siehst du das jetzt so in der alltäglichen Praxis? Auch das ist ein Kampf, den wir seit Jahren diskutieren und führen. Entwickelt sich das weiter oder hat man sich stillschweigend resigniert damit abgefunden, dass es zwei Welten bleiben?
Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil es ist jetzt keine Antwort auf die Technik gerade, die ich gebe. Ne? Aber meiner Wahrnehmung neigen Unternehmen mehr dazu, das gerade zu vermischen. Und das macht auch total Sinn, weil eine CDP klingt jetzt erstmal total technisch, weil es wieder irgendwie drei Buchstaben sind und man meint, man kann das auf Software ziehen, also auf DVD kaufen und sich installieren. Aber eigentlich ist es ja, also ja, das ist eine technische Lösung, aber es ist ja eigentlich ein Konzept. Und ich finde, also nehmen wir mal einen Kunden, der Filialen hat. Ne? Also es gibt in den Strategien, wie man Customer Journeys oder Customer Experience definiert, gibt es sehr stark das, was man früher Omnichannel gemeint hat. Omnichannel, nicht Omnichannel. Omnichannel als Wort gibt es so eigentlich gar nicht mehr. Das war damals ja wieder das Novum, dass man sagte, ah, was digital anfängt, kann ja vielleicht auch physisch aufhören und umgekehrt oder im Wechsel und hin und her. Und eigentlich kann der Nutzer das dann machen, wie er will. Und ich finde, das hat sich inzwischen sehr stark eigentlich etabliert oder etabliert sich gerade auf Kundenseite. Also das heißt, die Kunden gucken schon auf ihre Kunden, also auf den Konsumenten wieder und sagen, hey, mir ist es eigentlich egal, wo der seine Reise anfängt, digital oder physisch. Der kann halt permanent zwischen diesen Welten halt wechseln. Und das möchte ich gerne begleiten. Und da kommt dann die CDP, die ja oft eigentlich im Verruf steht, dass man die jetzt nur erfindet wegen diesem Third-Party-Problem. Aus meiner Sicht ist der eigentliche Vorteil eigentlich genau diese Omnichannel-Welt. Weil eine CDP, wenn du die richtig machst, ist ja so eine Mischung aus einem vernünftigen CRM-System plus die ganze Digital-Marketing-Welt. Also das ganze Thema
digitale Rückkarte, Kundenkarte.
Ja, genau, richtig. Also das eigentlich der, so wie früher hat man, also End-90er hat man ja auch schon Golden Record gesagt. Und da ging es halt aber sehr stark um diese alte CRM-Denke. Ne? Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Paradigma, wenn man da anfängt, auf Kundenseite, auf Unternehmensseite jetzt wirklich zusammenzurücken und zu sagen, hey, wir alle sind dazu da, dass der Kunde eine ordentliche Journey hat, weil unser Markendifferenzierungsmoment ist halt die Experience. Der soll das bei uns einfach besser haben, weil das Produkt, ehrlicherweise, ist vielleicht gar nicht mehr so differenzierend am Ende, sondern der Service. Nimm Brillen oder Kontaktlinsen. Ich finde, das, was sich da abspielt, ist total interessant. Du hast nämlich die Klassiker, also die jetzt wirklich Filialen haben, und du hast die Leute, die wie Mr. Spex, die eigentlich digital groß geworden sind, die aber auch merken, dass sie halt ohne Filiale nicht auskommen. Weil eine Brille musst du halt anprobieren, einrichten, ne? Die wackelt, sonst hast du Ohrschmerzen, weil das Ding drückt und so weiter und so weiter. Und das ist ganz schön, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also ein gutes Beispiel. Die Branchen, die schlechter funktionieren.
Sieht man mehr und mehr. Ich habe letzte Woche mit der Influencer-Beraterin gesprochen und die hat gesagt, sie gucken sich fast nur noch Projekte an, die sie auch physisch realisieren können, weil sie diese Touchpoints brauchen. Also natürlich, wenn Shirin David irgendwie einen Eistee raushaut für 3,99, das ist kein Problem. Das kriegst du auch voll digital abgebildet, aber sobald es mal, keine Ahnung, ein Produkt 50 oder 100 Euro kosten soll, da inzwischen, das hat sie gesagt, war ganz interessant, inzwischen haben schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht, beispielsweise mit chinesischen Händlern, die über Shopify in Instagram integriert sind, wo es ja also extrem einfach ist, eine Conversion abzuschließen. Aber du guckst gar nicht mehr rein, wer ist denn das, wer das liefert, was für eine Qualität das hat. Und die haben alle schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen ist für die, also gerade auch für die Generation Z an der Stelle, wächst der Bedarf an physischer Erlebbarkeit und damit natürlich auch der Bedarf sozusagen aus Marken, sich diese beiden Welten zu verbinden. Wie seht denn ihr beide das halt, du hast ja auch in sozusagen Produktbereichen gearbeitet mit physischen Komponenten darin, gibt es eine Best Practice, die beiden Welten miteinander zu verbinden? Also wir reden ganz oft über die Kundenkarte. Jetzt habe ich schon so oft gehört an irgendwelchen Kassen, dass die Leute sagen, nee, ich habe genug Kundenkarten, geben Sie bitte keine neue dazu. Was ist so der Mechanismus? Auf der anderen Seite, die großen Marken zum Beispiel, reflexartig kommen die immer mit App um die Ecke und sagen, ja, wir haben natürlich die 500.000 Euro, um uns eine App bauen zu lassen. Wenn du dann aber fragst, ja, aber was soll die denn können und warum brauche ich die, dann wird es ganz schnell dünn.
Ja, App ist so ein Thema. Apps werden immer als Zaubermittel hingestellt. In Wirklichkeit, wenn man sich anguckt, was da drin ist, ja, dann ist das im Grunde genommen etwas besser ein Newsletter. Ne? Also ich informiere dich, vielleicht kriege ich sogar noch mit, du stehst gerade vor meiner Filiale und sag, komm doch mal rein, ich habe hier so ein Angebot für dich. Aber auch das ist schon selten so. Ne? Ich habe da zwei Punkte. Das eine ist, es ist je einfacher und simpler es ist, je besser funktioniert es ja lustigerweise. Also diese ganz einfache Amazon-Logik, die Leute, die das gekauft haben, übrigens haben auch das gekauft, funktioniert immer noch sagenhaft gut. Und sogar für mich als Konsument, weil ich einfach sage, ja stimmt, das, guck mal, jetzt habe ich hier gerade so ein, weiß nicht, ein Sprudel-Ding gekauft da und jetzt brauche ich noch zwei Flaschen und eine Carbon dazu. Ne? So, und das wird mir dann mit angeboten. Das ist, also es soll einfach sein.
Oh, und lustig, ganz kurz, Harald, fällt mir gerade auf, die Formulierung, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, ist ja total wertneutral. Das heißt, da hast du als Advertiser ganz selten das Problem, dass du schlechte Credits kriegst, ne? Weil es ja sozusagen ein objektives Kriterium ist, was du darstellst. Das heißt nicht, wir empfehlen dir ab sofort einen neuen Büstenhalter,
sondern es ist ja, das haben wir gemessen in unserem System. Vielleicht interessiert sich vielleicht auch nicht.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, und das vermisse ich eben, wie gesagt, ich kaufe irgendwas, einen Golfschläger oder ein Golfbag, und warum sagen die nicht, pass mal auf, du hast dir doch ein Golfbag gekauft, kauf dir das doch auch. So, das ist für mich eine ganz einfache, simple Art und Weise, wie ich, glaube ich, meine Kunden gezielt abfragen muss. Da muss ich gar nicht groß über CDPs und Ähnliches nachdenken, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass Leute dann sagen, woher weiß denn das jetzt? Ne? Bei einem Shop, bei dem du vorbeikommst und du hast bei dem gerade was gekauft, ist das total logisch, weil du sagst, ja, weißt das, klar, ich habe das sogar bei dem bestellt.
So, aber jetzt spielen wir doch das Szenario mal durch. Du stehst beim Golfhaus, hast dort einen Schlägersatz gekauft. Wie erfährt denn das Online-Marketing von Golfhaus, wer Harald Kratl ist?
Das sage ich, das wäre mit einer App ja easy. Ne? Also wenn ich die App richtig nutzen würde, ja, und ich hätte den Verkauf in dieser App und ich würde die Daten aufbereiten können, wo der Mensch gerade ist, weil das kriege ich ja, als wenn es meine App ist, kriege ich ja ganz viele Informationen. Aber dafür sind wir technisch nicht aufgestellt. Das kriegt Google noch raus. Die sagen dir ganz genau, pass mal auf, der ist in 10.000 Meter Höhe und bewegt sich mit 600 Stundenkilometern. Da weißt du, der fliegt wahrscheinlich gerade. So, das ist wieder so eine Maschine, die du brauchst, die diese unglaubliche Menge an Daten verarbeiten kann. Da sind wir meistens nicht für aufgestellt.
Aber was wäre denn, ich bin noch eine Stufe vorher, was wäre denn das Argument, das Harald Kratl dazu bringt, eine App von Clubhaus Golf sich runterzuladen? Also das beginnt ja bevor du siehst, was drin ist.
Ja, für mich, was ist eigentlich Clubhaus Golf? Ist das fiktiv oder gibt es das wirklich?
Nee, gibt es wirklich.
Ja, ach so, okay, gut, ich bin kein Problem.
Ja, also was würde mich dazu bewegen, das zu tun? Ich kriege spezielle Angebote vorher als alle anderen. Ich kriege einen bestimmten Service, was weiß ich. Als Inhaber der App kriegst du irgendeinen Fittingdienst für Golfschläger, der sonst einen Haufen Geld kostet für die Hälfte. Also diese ganz normalen Coupon-ähnlichen Angebote könnten mich dazu bringen, eine App downzuladen.
Es ist so einfach, wie es immer war.
Ich würde, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil also genau an dem Knackpunkt haben wir ganz viele Projekte. Ne? Weil die, also da kommt ja genau dieses Agentur-Ding raus, ne? Sozusagen, hey, also jetzt kenne ich das Unternehmen nicht, ich muss gerade erstmal googeln, aber wir blamieren mich ja nicht gerade. Aber der Knackpunkt ist doch, die verkaufen dir dein Golfbag und irgendwelche Schläger. Und wahrscheinlich ist der nächste Moment, brauchst du dann immer neue Bälle, weil die alle im Wasser landen oder so, keine Ahnung. Ja. Oder irgendwann brauchst du bessere Schläger, weil du Einsteigerschläger hast. Aber die Marke definiert sich wahrscheinlich total anders, oder würde ich jetzt mal vermuten, weil die wollen ja gar nicht, also die Marke sagt ja, wir sind dein Partner, dass du besser Golf spielst. Schneller Golf spielst, locker Golf spielst, mehr Lifestyle, weiß ich nicht, wie das Ding da jetzt positioniert ist. Ne? Und der Knackpunkt ist doch diese Meaningful Connection. Also wie stellst du denn die Verbindung her, dass die für dich, Harald, jetzt relevant ist? Ja, also wenn du Golfspieler bist, warum hast du denn Bock, dich mit denen zu beschäftigen? Und ich finde, das Einfachste ist ja immer zu sagen, na, kriegst den ganzen Krempel halt billiger. Ist halt irgendwie, ne, du lest das App runter, hast einen Coupon. Schöner wäre es ja zu sagen, komm, lass uns irgendwie dieses Markengefühl zusammen aufbauen. Wir helfen dir, besser Golf zu spielen. Auf die Idee kommen natürlich auch viele Kunden und sagen, ja, super, dann mache ich da irgendwie ein Tutorial rein und dann mache ich noch ein lustiges Video, wieder so klassische Kampagnenproduktion mit irgendwie Bernhard Lange, keine Ahnung, gibt's den noch? Wahrscheinlich nicht. Der dann irgendwie ein paar tolle Moves irgendwie zeigt.
Ja, hat gerade letzte Woche einen Rekord gebrochen.
Ah, okay, guck mal. Wir müssen dann nächstes Mal andere Beispiele als Golf nehmen, weil ich keine Ahnung davon
habe. Ja, okay.
Aber anyway, ihr versteht den Punkt, ne? So, und der Knackpunkt da ist, dass es da eine andere Konkurrenzsituation gibt, weil es gibt mindestens 48 Startups, die auf der rechten Hinterbacke irgendwie besseren Content produzieren, als das, was eine Marke selber machen kann, weil die völlig anders ticken, auch ein anderes, also ihr Budget.
Jeder zweite Golftrainer macht das da draußen. Jeder zweite Golftrainer hat seine Golf-Tutorials auf YouTube, ja, und cool. Also da hast du keine Schöpfungshöhe drin. Also das geht auch, genau, wir docken ja da gerade an unser vorhergehendes Panel an. Die Content-Flut ist so riesig, also ich glaube, über Content ist schwierig.
Ja, und jetzt hängst du genau zwischen den Stühlen. Also auf der einen Seite sagst du, der Nutzer, der Konsument möchte eigentlich über das reden, worum es wirklich geht, weil nicht über Golfschläger, sondern eigentlich über das Golfen. Da hast du aber ganz andere Player, die im Content-Marketing-Bereich eine ganz andere Figur machen, sei es nun irgendwie Medienhäuser, weil die halt ISBN-Golf übertragen oder halt die ganzen Trainer, die halt durch diese direkte Verbindung über YouTube halt selber zum Produzenten werden. Ne? Und dann bleibt dir nur der Preis. Und das ist ja immer so ein bisschen schade, weil wer nichts zu sagen hat, macht Rabatte. Ne?
Es geht auch auf Service, weißt du, wie du gesagt hast. Also ich habe jetzt gerade irgendwie die Bälle gekauft so und dann machen wir so ein oder Handschuhe, was auch immer, und dann kommt nach 4 Wochen oder nach 6 Wochen, hey Harry, wie sieht's aus? Brauchst du neue Bälle? Ja. Und dann sage ich, nee, ich habe noch welche. Und dann kommt die Antwort, wow, du bist besser geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dann melde ich mich in 3 Wochen nochmal wieder. Weißt du?
Und was soll das spielen?
Service, der ist ja nicht schwer. Der ist ja, das ist, wenn ich so eine App habe und so, ist das doch nicht so schwierig. Und wenn ich es noch schaffe, dass da jemand aus sein Handicap einträgt oder ähnliches, sodass ich immer noch lerne, der wird auch immer besser. Und dann kann ich immer sagen, komm, jetzt hast du ein Handicap von 28, wolltest du nicht mal langsam neue Schläger kaufen? Sowas, von sowas würde ich als Shop mir Gedanken machen. Ne? Da muss ich nicht mal, muss ich mich nicht darum kümmern, dass der ausgebildet wird, weil ich glaube, das ist echt schwierig. Aber eben
zu verfolgen. Ja, super Idee, aber es hört sich scheiß teuer an, also aus Perspektive eines Marketers. Also sich wirklich tatsächlich sozusagen eine bei unserem Thema eine Lifetime-holistische Customer Journey aufzubauen und zu sagen, es gibt immer wieder diese Momente, an die ich andocken kann, ich muss aber einen extra Weg gehen. Also wenn ich sein Handicap haben will, dann muss ich sowas machen wie, was weiß ich, ein Turnier veranstalten oder so, damit da ein Anlass ist wo eine Verbindung entsteht. Genau unser Thema, also analog und digital verbinden miteinander. Das ist schon echt ein irre Brett. Und unterm Strich entsteht dann, dass du für 15,99 6 neue Golfbälle kaufst.
Ich halte das nicht für so schwierig, weil das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Mechanik zu sagen, alle 4 Wochen schreibe ich dem eine Message auf seine App oder wenn ich den nicht habe, schicke ich ihm eine E-Mail. Das ist nicht so schwierig. Das sind E-Mail-Ketten, die wir alle können. Das ist nicht so schwierig. Die sind ein bisschen Intelligenz.
Also man modelliert sozusagen die Customer Journey so leicht auf dem Zeitstrahl erstmal. Und dass man sagt, so in bestimmten Intervallen, wir kennen das, es gab berühmte Beispiele so von Babywalz und so weiter. Ne? Also ja. Klar, Geburtssituation oder Vorgeburtssituation und dann nach meinetwegen 10 Monaten ist dann der normale Kinderwagen irgendwann angesagt. Das hat halt nun mal feste Zeitzyklen. Also das ist so die Bottomline, oder? Und das ist die einfachste Form, wie ich eine Customer Journey begleiten kann.
Ja.
Und die Gedanken macht man sich trotzdem nicht, oder Jens?
Doch, macht man schon. Ich finde aber, grundsätzlich sind viele Kunden in der Lage, das zu tun und machen das auch. Und das ist auch echt einfach geworden, muss man sagen, weil du hast es ja selber auch so profan gesagt, ne? Das sind halt E-Mail-Strecken, die wir jetzt gerade besprechen. Und dieses Wort E-Mail-Strecken setzt erstmal voraus, okay, ich habe irgendwo eine E-Mail-Adresse, die ich beschicken darf. Und ich weiß Pi mal Daumen, wer das ist. Und das ist gerade im E-Commerce-Bereich, ist das schon gang und gäbe. Auch, dass du dann auf der First Party, also Bestellhistoriendaten, da irgendwelche Segmentierungen bildest und sagst, also Kunden, die dann halt irgendwie 6 Golfschläger gekauft haben und innerhalb von 4 Wochen nochmal auf der Seite waren oder was, da kannst du dann noch andere Sachen machen mit, als der jetzt irgendwie nur 1 Golfschläger kauft, weil er anscheinend einen kaputt gemacht hat. Keine Ahnung. Das ist easy. Aus Markensicht wünschen sich halt alle, dass sie mehr daraus machen als nur ein E-Commerce Case, um die Leute wirklich an der Marke zu behalten. So, und da wird es halt echt schwierig, weil da finde ich schon, hast du eine Herausforderung, musst du schon eine gewisse Kreativität aufhaben, um deine Marke so zu inszenieren, dass du dann über den Verkauf von so einem Golfbag oder was auch immer wirklich so viel Geld über hast, dass sich das halt rechnet. Bloß, das ist jetzt aus E-Commerce-Sicht betrachtet. Die Frage ist ja sowieso, warum, oder also als Markenmensch, also als wirklich aus Brand-Sicht jetzt gedacht, was rechtfertigt denn meine Marke sowieso dem Wettbewerb gegenüber? Also warum, Harald, kaufst du nicht nächstes Mal bei Decathlon? Und wie kann ich das halt aufladen? Da steckt ja auch eine Notwendigkeit drin. So, und ich glaube sogar noch eine viel größere als aus der E-Commerce-Denke heraus. Weil das ist doch, wenn man jetzt wieder ganz zurückspielt von einer halben Stunde, dieser große Kontrast, was machen die Kunden eigentlich in diesem E-Commerce-Bereich? Wenn du da angekommen bist, dann hast du immer diesen CPL-Logik, hast du immer deine ROI-Rechnung und es wird immer aus der Richtung gedacht. Ich würde das eher, also Customer Journey musst du eigentlich aus Markensicht denken. Und da wird es halt sehr herausfordernd, weil du deine Marke, deine Positionierung, dein Purpose, könnte man jetzt ja auch schon sagen, irgendwo so inszenieren musst und in einer Welt, die digital miteinander verbunden ist, inszenieren musst. Und das ist eigentlich der heilige Gral. Dann kommst du automatisch zu einer CDP, dann kommst du zu deinem Direct Commerce Case und so weiter und so weiter.
Ja, muss man klar unterscheiden, natürlich. Händler versus Marke auf jeden Fall.
Also, ja, genau.
Ganz klar, also im im Grunde habt ihr die beiden Bilder jetzt gezeichnet. Also Harald, völlig klar, wenn du andere Produkte in deinem Portfolio hast, die den User auch interessieren könnten, also Händler, dann setzt du das anders auf. Dann hast du aber eben auch Anknüpfungspunkte. Als Marke, und da kommen wir eben auch eher zu dem Gedanken der holistischen Customer Journey, muss ich früher ansetzen. Ich muss viel breiter ansetzen am Anfang, damit sich es irgendwo mal runter überhaupt diffundiert. Und da stellt sich jetzt für mich die Frage, jetzt hatte ich euch beiden ja auch als Frage geschickt, wie weit geht man heute realistischerweise in der Modellierung von Customer Journeys? Jetzt, du hast kurz gesagt, das Thema Google und Co. Und das sehr performanceorientierte Datenmarketing ist eigentlich zu klein gedacht. Auf der anderen Seite haben wir von Google diese schöne Idee der Kohorten, die jetzt Google nur zugeschrieben wird, die es auch schon immer gibt. Also ein zielgruppenbasiertes Marketing, wo wir sagen, ich gehe nicht so granular und auch werde auch nicht so teuer, dass ich versuche, das 1:1 abzubilden. Aber es gibt eben Kundentypen, die ungefähr so archetypisch so und so vorgehen. Also habe ich so eine Art grobes Modell von deren Customer Journey.
War doch mal 7D-Ansatz vor 20 Jahren, so womöglich, also Predictive Marketing, dass ich wirklich sage, ich drehe das um. Also normalerweise sagt man, Menschen, die eine ähnliche Demografie haben, werden wohl auch ungefähr ähnliches Kaufverhalten haben. Jetzt sage ich, nee, oder Nutzungsverhalten im Internet. Jetzt gucke ich mir das Nutzungsverhalten an und sage, wer sich ähnlich im Internet bewegt, hat wahrscheinlich eine ähnliche Demografie. So, das ist, glaube ich, einer der, also wenn wir wirklich sagen, wir kriegen das nicht hin, dass wir diesen Third-Party-Cookies irgendwie ersetzen, ist das einer der immer noch vielversprechendsten Wege. Man muss wirklich aber auch da Daten erstmal haben, Daten sammeln. Also ich nützt mir ja nichts, dass ich weiß ja immer nur, von welcher Webseite kommt der gerade. Also den Referrer kenne ich ja noch. Den Referrer vor dem Referrer, den erkenne ich immer schon wieder nicht mehr. Da weiß ich ja schon gar nicht mehr, wo war der denn vor 5, 6 Mal. Also das wird, glaube ich, schwierig, das irgendwie mitzuschreiben, dass ich das nutzen kann.
Und vor allem dann ja sogar auch noch predictive abzuleiten. Du willst es ja für den nächsten Kunden nutzen.
Ja, ich will gucken, gibt es eine Kohorte von Menschen, die sich ähnlich durchs Netz bewegen? Google weiß das, die kann mir diese Kohorte jetzt verkaufen. Also kann ich zu Google gehen und sagen, okay, ich kaufe dir die Kohortendaten ab und damit ist besser als Bademanne. Ne? Das ist besser als mit der Gießkanne einmal quer rüber zu gehen, weil da kann ich bestimmt höhere Abschlussquoten erfolgen, als wenn ich jetzt mit der Gießkanne mache.
Okay.
Soll ich die Daten herkriegen? Ne?
Ja, verstehe ich. Ich habe noch ein, zwei Abschlussfragen an euch, aber jetzt lass uns erstmal einmal in die Zuschauerfrage reingehen. Sehr spannendes Thema, nämlich wie kommuniziert man denn hybrid? Also wenn ich Mailings mache, Papier und das Gleiche dann oder Ähnliches auch noch online mache und dann nehmen wir noch was Drittes dazu. Dazu habe ich auch noch die Telefonnummer und darf in WhatsApp schreiben. Kann man das sauber aufeinander abstimmen oder muss man tatsächlich immer so eine Art Nulllinien-Case machen und sagen, erstmal muss ich davon ausgehen, dass er die anderen Sachen nicht wahrgenommen hat, die ich ihm geschickt habe?
Also ich habe immer davon geträumt, ich habe mal für Norwegen Werbung gemacht, also für Urlaub in Norwegen. Und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, jetzt müsste ich doch gucken, wenn jemand gerade sich eine Dokumentation im Fernsehen anguckt über Norwegen, ja, und ich habe digitales, wirklich voll vernetztes Fernsehen. Wieso kann der nicht plötzlich eine rote Lampe angehen und sagen, hey, schließt doch noch Auslauf für 199 Euro, weißt du? Das wäre schon mal so ein einfacher Case. Frage, kriegen die das also, heute hin? Das weiß ich nicht. Also das eigentlich muss jemand wie RTL oder so eigentlich über die Daten da verfügen, oder?
Also ich habe das mal gebaut für Volkswagen, lustigerweise, als diese ganze Red-Button-Geschichte losging. Ja, ja. Ja, damals, das war ja noch technologisch, also es ist heute immer noch technologisch total, naja, sehr unterschiedlich realisiert, sagen wir so. Das ist nicht einfach umzusetzen. Aber das ist ja, ich finde, was wir da eigentlich besprechen, ist ja, dass du ein Broadcast-Medium hast, also das lineare Fernsehsignal, wo dann halt diese Smart TV dann irgendwie diesen Red-Button einblendet, weil du den irgendwie dazu gebucht hast über RTL oder so. Das ist ja, also damals ging das zumindest, ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Damals war das einfach ein zusätzliches Paid-Media-Produkt, was halt irgendwie spannend teuer war. Hat ganz gut funktioniert, war aber eher ein Experiment. Ich finde, es beantwortet die Frage eigentlich nicht so richtig, ne, weil ich finde, du hast zwei verschiedene Gedankenmodelle, wie du da reingehen kannst. Das eine ist, der Nutzer entscheidet sowieso, wie der wann was wieder wahrnimmt. Ne? Also nimm mal ein Direct Mailing. Ich gucke mir die Direct Mails in meinem Fahrstuhl an. Ne? Ich wohne im vierten Stock und also das ist der einzige Moment, wo ich bereit bin, mir die überhaupt anzugucken. Und genauso ist meine Aufmerksamkeitsspanne. Die ist wahrscheinlich noch relativ hoch gegenüber Leuten, die im ersten Stock wohnen.
Kommt die Geschwindigkeit des Fahrstuhls an, würde ich sagen.
Ja, ich habe schon Zeit, sagen wir so. Aber im Grunde genommen, was ich meine ist, dieses Wunschszenario, wie viele Kreative oder Kreativagenturen auch angehen, zu sagen, ah, guck mal, dann machen wir jetzt erst eine Citylight-Kampagne, dann wissen alle in Berlin, dass es uns gibt und dann schicken wir den alle in Mailing und dann sättigt sich das und dann machen wir irgendwie das und das. Das ist totaler Mumpitz aus meiner Sicht. Das kann man irgendwie so hinmachen und wahrscheinlich ist es auch besser, als wenn ich alles gleichzeitig mache oder so, aber es ist echt total geraten. Und ich finde, der Nutzer entscheidet das, wie der Data durchgeht. Und das ist ja extrem darwinistisch, weil ich habe 4 Umschläge in der Hand und nebenbei ein Kind an der anderen Hand und dann klingelt mein Handy. Das ist ja aber die Realität. Also Print, Familie, also echtes Leben und so weiter und so weiter. Und ich finde, also was wir mit Kunden versuchen zu trainieren ist, wenn man eine Kampagne, egal ob das Always On oder ein Flight ist, halt baut, dass du dieses Botschaftensystem sauber aufbaust. Warum soll ich den Krempel kaufen? Oder was habe ich davon? Warum soll ich das abonnieren? Warum soll ich das machen? Und dass es eine ganz klare Positionierung gibt und dass die immer holistischer erstmal geplant wird. Also das heißt, dass die Zeiten, wo die Kreativagentur mit der Anzeige auf Pappe als erstes reingelaufen ist, sagt, das ist übrigens die Kampagne, weil da so schön alles erklärt ist, das ist halt vorbei. Versteht aber nur die Hälfte der Kunden. Und die fragen dann immer, wo ist denn meine Anzeige? Ja, es gibt keine Anzeige mehr. Genauso wie es den TVC ja auch nicht mehr gibt. So, und dem liegt sowieso nicht mehr. Also, weil lineare Fernsehen ausstirbt. Und so weiter und so weiter. Also, du musst ja viel holistischer reingehen und da musst du anders abstrakt denken und anders eine Kampagne planen. Und dann kannst du es auch leichter in die verschiedenen Medien reingehen. Und dann kommt da wieder diese Cross-Kompatibilität in den Unternehmen. Wenn die dann alle an einem Strang sitzen oder ziehen würden, weil sie zusammensitzen, dann würde ja die E-Commerce-Truppe sagen, du, ich habe übrigens 1 Million Leute, die ich per Newsletter beglücken kann. Ich nehme jetzt diese Botschaft und mache eine Transkreation in diese Richtung. Und übrigens, die Leute, die auf anonym gehen, die das über Paid irgendwie lösen müssen, weil sie es anders nicht mehr hinkriegen oder gar nicht anders können, wir machen das übrigens so. Und dann kommen die ganzen Influencer-Leute und so weiter und so weiter. Also ich finde, dieses alle zusammen grob strategisch und dann jeder in seine Konversionsarten, nicht Channels und nicht Touchpoints gedacht, aber jeder so, wie er das überzeugen kann, so wird er eher ein Schuh draus. Ist aber ein Riesenumdenken. Und besonders für Marketing-Leute.
Also das ist dieses Silo-Denken überwinden. Ne? Also ich glaube auch, du brauchst eine zentrale, ich habe das mal gesagt, zentrale Leitidee. Also wirklich eine kurze, knackige Botschaft und die musst du über alle Kanäle ausspielen. Und zwar so, dass du den Kanal richtig nutzt. Ne? Das kann auf dem Plakat anders sein als auf dem in der Anzeige oder anders als in der App, als In-App-Advertising. Also du brauchst eine zentrale Leitidee, ein großes, starkes Key Visual, das die Leute wiedererkennen und dann kannst du anfangen, crossmediale Werbung zu machen. Das ist schon mal die Basis. Wenn du aber 4 verschiedene Abteilungen im Marketing hast beim großen Unternehmen mit 4 verschiedenen Agenturen, dann ist das schon fast nur noch ganz oben beim Marketing, Chief Marketing Officer aufzuhängen, sonst wird das gar nichts. Und das war immer so, das finde ich, ist immer die größte Hürde. Wenn man das hat, muss man sich dann immer noch ganz viel überlegen. Also ich habe jetzt irgendwas, was die Leute in Eppendorf kaufen würden. Also würde ich natürlich die Plakate und sowas, das muss ich entsprechend da bauen, wo die Eppendorfer hinfahren oder wie sie von Eppendorf, wie sie nach Eppendorf wieder reinfahren und nicht irgendwie in Altona oder Möbelmannsberg oder irgendwo hinschreien, wo die Zielgruppe nicht ist. Das ist dann nachher Mediaplanung, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Und Mediaplanung hast du heute ja im Mobile- und Online-Bereich, was habe ich noch an Daten, die mir helfen könnten, jetzt diese Zielgruppe genau abzugreifen? Und da bin ich dann bei dir, Frank, zu sagen, wie verhalten die sich denn im Netz? Haben die ein bestimmtes Verhalten, das ich nutzen kann, wo ich sagen kann, naja, die sind da und da und da und dann, wenn ich weiß, die waren an den 3 Stellen, dann kriegen sie diese Botschaft mitgeteilt, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich da jemanden treffe, der dafür empfänglich ist.
Aber wenn ich euch richtig verstanden habe, die Botschaften bauen nicht aufeinander auf, sondern sie stehen quasi horizontal nebeneinander. Ich habe so eine Art Kernmessage und dann nehme ich so ein bisschen das, was jetzt Christian gesagt hat. Ich habe meine 3, 4, 5 USPs, die dazu passen, baue vielleicht jeweils einen dann mit dazu ein. Es ist aber eben nicht so, dass es voneinander kausal abhängig ist. Also diese Idee kann man nicht verfolgen. Da würde man sich dumm und dusselig zahlen, wenn ich versuchen würde, tatsächlich sozusagen eine lineare Logik daraus zu generieren.
Ich glaube, das geht schon, aber da musst du in ganz anderen Zeitabständen denken. Also wenn ich sage, ich habe eine neue Marke, die will ich erstmal positionieren und die muss ich jetzt erstmal in die Köpfe festsetzen. Und dann kann ich versuchen, in weiteren Schritten das wieder aufzubauen. Ich glaube, das geht schon, aber das ist ein ganz langfristiges Marketing-Thema. Das geht über Jahre. Das ist nicht mal eben so
eine Woche. Ich glaube, da verbindet sich das, was wir vorher gesagt haben, Harald. Nämlich, wenn wir sagen, in der Awareness-Phase, ganz oben im Funnel haben wir diese generische Form der Kampagne. Mit generisch meine ich aber nur, dass ich nicht wirklich weiß, welcher Kunde mit welchem Werbemittel wann schon interagiert hat. Wir können die natürlich schon targeten, wenn wir Kanäle haben, die Targeting ermöglichen. Du sprichst von Geotargeting, jawohl. Für mich ein relativ banaler Case, aber funktioniert. Also, ne, ich fände es noch lustiger, wenn die Firmen endlich mal den Mut hätten, die Schwaben Schwäbisch und die Bayern Bayerisch anzusprechen. Das wäre ja noch lustig. Aber egal. Pickup war es doch von Balsen. Die hat irgendwie in der Münchner U-Bahn hat sie geschrieben: Servus Schickeria. So geil. So, und dann kommt der Moment, wenn wir jetzt in der langfristigen Customer Journey denken, kommt der Moment, wo du sagst, so, jetzt geht's langsam ans Eingemachte. Und das ist der Moment, wo ich versuche, First Party zu gehen. Das heißt, ich würde dann im Werbemittel sagen, ich brauche einen Call to Action, ich brauche irgendeine Verbindung, sei es die App, sei es eine Registrierung für Newsletter und was auch immer. Und ab dem Moment, wenn ich das habe, dann kriege ich so viel Beeinflussungsmöglichkeit, dass ich tatsächlich was modellieren kann, oder?
Mhm. Also ich habe mal das Beispiel Elektromobilität. Das fand ich bei den letzten Jahren ein sehr schönes Thema, weil die Automobilindustrie gemerkt hat, dass sie auf Elektromobilität gehen muss. Das heißt, ein jahrhundertealtes Paradigma ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jahrzehntealtes Paradigma in der Werbung, nämlich ich habe eine neue Karre, die irgendwie anders positioniert ist, mehr Luxus, mehr das, mehr das, mehr das. Oder Verjüngung der Marke bei Audi oder beim Daimler und so weiter. Das wurde immer dadurch gepeitscht. Und auf einmal hast du gerade in Deutschland, deine sehr erprobte Käuferschaft, also oder Bevölkerung, die ja sehr trainiert war durch irgendwie 5 große Automobilmarken, was die dann halt glauben sollen und wie das positioniert ist, war extrem verunsichert. Und sagt, das mit Elektro, wie ist denn das mit Reichweite, wie geht denn das, wie lade ich das, welche Stecker gibt das? Also auf einmal eine ganz große Welt der Uncertainty, fällt das deutsche Wort gerade, also Unsicherheit, genau. So, und das. Und da hast du gemerkt, wie die Automobilisten und die ganzen Zulieferer, das war auch nochmal ein Riesenhassel denn, wie die angefangen haben, diese Themenhoheit für sich zu erkämpfen. Und da wusste keiner, welche Zielgruppe das eigentlich genau ist. Da ist jeder von der alten Zielgruppe ausgegangen. Und da musstest du genau diese First-Party-Daten aufbauen. Und um dann halt deine ersten Modelle halt zu platzieren, weil Tesla einfach immer mehr Modelle in den Markt gesteckt hat oder irgendwelche asiatischen Marken. Und da sind relativ, das sehr viel passiert. Das finde ich immer ein ganz gutes Studienobjekt, weil du hast dann Thema Elektromobilität und jetzt Modell, Modell, Modell. Und dann hat irgendwann wurde dann auch die Produktpolitik, also nehmen wir da mal das Beispiel, die ganze EQ-Welt, die ja dann noch einzeln vermarktet wurde ohne die Modelle. Und dann hast du so einen Mischmasch gehabt aus Ford Leadership, auch viel Richtung PR, dann diese Themenwelt, EQ und dann diese ersten Ausuferungen in Produkte. Wo hattest du nur ein Produkt, dann wurde das verzahnt. Und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil sich das Thema so gedreht hat und das dann auch ein bisschen chaotisch war, ganz schnell, weil jeder also so ein FOMO-Ding halt auch hatte und so weiter. Ne?
Ja. Ich hab ein anderes ganz kleines Beispiel. Da ging es darum, Spotify wollte irgendwie Neukunden gewinnen und hat dann eine Aktion gestartet zusammen mit einem Marathonlauf, ich meine in München, glaube ich. So, und dann hat er gesagt, pass mal auf, hier, wir haben jetzt bestimmte Angebote für dich, du läufst viel, du machst Marathon und so, wir haben jetzt Musik, die ist abgestimmt auf deinen Laufstil, auf deine Geschwindigkeit, auf deinen Puls und so. Das, also, ne, das war das eine. Dann war der Marathon, da haben sie gemessen, wer befindet sich rechts und links von der Marathonstrecke, also nicht auf der Marathonstrecke, sondern rechts und links. Er hat gesagt, weißt du was, geh jetzt zu Decathlon, gib den Code Spotify ab und du kriegst 50% auf Laufschuhe oder sowas. Wo sie gesagt haben, das kleine Thema Laufen nutze ich jetzt einfach mal. Ich habe meine App auf dem Handy sowieso und jetzt kann ich da mit den Menschen kommunizieren. Ich darf denen ja Botschaften schicken. Also wir stehen in so einer Situation und versucht da was mit ihm zusammen zu machen zum Thema Laufen. Das war eine schöne Idee zu sagen, um ein Thema herum baue ich jetzt ein bisschen was und nicht nur eine einfache Stumpf.
Und es passt super zur Marke, ne? Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Spotify hat eigentlich komplett anders aufgehangen, aber wir wollen die Zielgruppe Läufer, also Dauerlauf und Co., wo ich was auf den Ohren brauche, um Motivation da zu bleiben, in den richtigen Playlists, ja, das halt adressieren.
Richtig schön, gut durchdacht. Ja, tolle
Idee. Ist das, das hatte ich sowieso auf dem Zettel noch, müssen wir oder sollten wir einfach auch in mehr in Kooperationsmodellen denken? Also, dass wir 2, 3 Partner sich sozusagen ihre Zielgruppen ein wenig teilen, immer unter dem Paradigma, dass alles DSGVO-konform läuft. Aber da steckt doch echt ein Wert drin, oder? Also wir haben ja vorher gesagt, so eine Marke im Golfbereich hat möglicherweise nicht die Produktvielfalt, um auf Dauer permanent relevant zu sein für die Menschen. Wahrscheinlich auch selbst die meisten Automobiler nicht, weil die Kaufzyklen halt so weit auseinander sind. Und wir wissen ja alle, dass es ein wenig an Markenloyalität mangelt dieser Tage, im Automobilsektor vielleicht noch am wenigsten. Aber ist die Idee von Kooperationsmodellen da auch wirklich spannend, weil da kann ich von dem Wissen profitieren, das andere gesammelt haben. Es muss ja kein Wettbewerber sein, das kann ja was Komplementäres sein.
Also es gibt schöne kleine Beispiele. Ich habe noch eins. Thalia Buchhandlung hatte ein Buch, speziell Zielgruppe mittelalte Frauen, und hat dann Folgendes gemacht. Sie gesagt, was machen Frauen so? Das ist das klischeehaft, ich meine das gar nicht so. Aber die haben mit Götz eine Kooperation gemacht und haben praktisch direkt da so Aufsteller hingestellt, passen wir auf, das neue Buch jetzt bei Thalia vorbestellen, tralala, und haben das Buch den ganzen Schuhverkäuferin zum Lesen gegeben. Und dann sind die Frauen da hingekommen, sagen, warum steht denn jetzt ihr Buch? Sagen, oh, ich habe das Buch gelesen, das ist super, müssen Sie unbedingt kaufen. Was ich damit sagen will, auf so einer kleinen Ebene funktioniert das toll, aber wie kriege ich da Skalierbarkeit rein? Wie kriege ich, da muss ich wirklich über Partnerschaften nachdenken, die richtig, richtig groß sind. Um so einen Marketingpreis zu gewinnen, ist so ein Götz-Thalia-Kooperation super. Aber ich glaube nicht, dass das sich langfristig also wirklich rechnet. Ne? So, denn wie viel Energie habe ich da reingesteckt, um ein paar Bücher zu bestellen? Das ist,
da muss ich große Partnerschaften denken. Aber steckt doch ein Strukturprinzip dahinter, das auf andere Kooperationspartner leicht adaptierbar ist.
Ja. Kann sein, ne? Aber ich glaube, das ist eher so auf der Vertriebsebene, sind das, glaube ich, Synergieeffekte, weil du einfach mehr verkaufen kannst. Ne? Ich finde, das Spotify-Beispiel fand ich jetzt ein bisschen besser, weil das, also wieder auf der Markenebene, wenn du das übereinander legst, du hast einfach einen gemeinsamen Nenner, einen Fit. Also, und das ist ja, muss ja auch in der Partnerschaft der Handschlag sein. Ne? Wir haben ein gemeinsames Interesse, die Leute zum Laufen zu kriegen. Ich verkaufe Schuhe, du die Musik. Also kommen wir nicht in die Quere. Und dann kannst du, glaube ich, so eine Partnerschaft machen, weil du eine Bewegung halt baust. Ne? Das sind halt die coolen Cases. Ne? Mhm. Ich finde, IKEA und Sonos finde ich eine super Kombi. Ne? Klar, das ist jetzt voll auf Produkt, ne? Aber trotzdem so dieses, beide haben ja in der Marke so dieses Leben im Mittelpunkt. Ne? Also und nicht Möbelverkauf oder Boxenverkauf, sondern zu Hause, Wohlfühlen und so weiter und so weiter. Das finde ich auch eine super Kombi, auch wenn das jetzt eher produktmarketingmäßig gedacht ist.
Aber auch was, was ich Adidas und BMW, also sportlich fahren und also die Sportlichkeit praktisch so im Gen drin, das finde ich schon, geht auch. Also da muss man groß denken, aber da kann man das machen. Und ich gebe dir recht, das wird hauptsächlich auf der Vertriebsebene funktionieren. Auch wenn es die Marken ein bisschen gegenseitig pusht, das kann schon sein.
Oder ganz vorne auf der Startup-Ebene, ne? Also in der ganz frühen Findungsphase. Es gab mal, sagt euch Severin Floorcare was, Staubsauger. Die haben einfach versucht, in den Staubsaugermarkt einzudringen zu einem Zeitpunkt, wo es Dyson längst gab. Also sozusagen der Markt auch zum zweiten Mal neu komplett verteilt war. Und die haben die Abstauber-WG gemacht als Influencer-Marketing-Case, haben Leute sich bewerben lassen für so eine WG, ne? Gab es ja mal eine Zeit lang so ein paar Modelle. Und das haben die mit 3, 4 Kooperationspartnern gemacht, die einfach saugeil zum Thema WG gepasst haben. Also einmal war es auch ich weiß nicht, ob Sonos war oder irgendein anderer, oder Bose oder irgendwas mit Musik. Dann was mit Energy Drink war noch dabei und ein Müsli-Riegelhersteller. Und die haben das komplett zusammen aufgezogen und der Typ hat mir dann später gesagt, die Marken standen Schlange, um da auch mitmachen zu dürfen, weil die Zielgruppe so schön passte.
Ja. Der fast was von Influencer, oder? Schon?
Ja.
Ja. Ja. So ein bisschen okay. Es gibt auch im Kochbereich gibt es das doch auch gerade ganz stark. Ne? Also Kochformate, die halt. Also eigentlich rezitiere ich gerade einen Influencer-Case, aber im Kochbereich kenne ich den Case auch so, wie du den sagst. Also voll ausgestattete Küchen, die eigentlich als Magazincharakter hochgezogen werden, wo alles, was im Küchenbereich halt so da ist, da zu Gast ist. Ne? Also sei es nur mit Werkzeug, also Töpfe und Co. oder mit Lebensmitteln oder.
Ja. Okay. Ist aber nur so ein bisschen, ich glaube, so ein Randthema, wir sind ein bisschen abgerückt vom Gesamtblick auf die Customer Journey. Wir halten mal fest, wenn ich euch richtig verstanden habe, sonst korrigiert mich. Also erstens, auf die Frage nach der Abbildung einer holistischen Customer Journey, es scheitert an mehreren Aspekten. Erstens haben wir sehr viele differenzierte Customer Journeys, wir haben wahnsinnig viele Touchpoints, eine sehr fragmentierte Medienlandschaft. Wir wissen einfach nicht genau, wann wer welche Werbung tatsächlich gesehen hat, selbst wenn unser Tool das reportet. Das ist mal das eine. Das zweite, was dem so ein bisschen im Weg steht, ist, haben wir alle Daten zur Verfügung, um überhaupt das nachvollziehen zu können? Jens hat gesprochen davon, dass wir da immer noch Silo-Problematiken haben, auch innerhalb der Marken zum Beispiel zwischen Sales und Marketing. Technische Anschließbarkeit haben wir das Problem nach wie vor zwischen analog und digital auf jeden Fall. Bei manchen Medien wie TV oder bei Printmailings wissen wir nicht wirklich, wie Öffnungsraten sind. Es sei denn, wir kommen in sozusagen Funnelstufe 2, wo wir so ein bisschen in Richtung Conversion denken. Also wir versuchen, eine relativ frühe First-Party-Beziehung herzustellen. Die kann noch auf einer relativ leichten Ebene passieren. Newsletter-Informationen, ähnliche Geschichten. Wir müssen noch nicht sofort mit der App draufhauen, aber der Weg ist schon relativ schnell in einen Dialog zu kommen, um dann dort weiter modellieren zu können. Habe ich euch so richtig verstanden?
Ja, und ja. Sogar nicht nur gesehen. Ich weiß vielleicht nur noch, er hat die Werbung gesehen, aber hat er sie wahrgenommen und behalten? Das ist ja das, was ich überhaupt nicht weiß. Ne? An wie viel tausend Plakaten fahre ich vorbei? Und dann fragt man mich hinterher, ich habe sie ja gesehen, aber ich habe sie überhaupt nicht abgespeichert. Das ist so die Thematik. Wann ist er so weit, dass er jetzt das Plakat verinnerlicht hat, dass ich ihm jetzt was anderes schicken kann? Das ist die größte Frage, glaube
ich. Ja. Und Harald hat noch sehr richtig gesagt, also zum Thema Customer Journey. Es gibt natürlich so einen Bodensatz, so eine Grund-Customer Journey, über die wir uns immer Gedanken machen können, nämlich wie entwickelt sich denn sozusagen der Kunde im Zeitablauf. Das funktioniert ja für viele Produkte. Und da kann man tatsächlich mit automatisierten Maßnahmen zumindest mal so ein Grundrauschen spielen, das vielleicht nicht immer die ganz hohe Conversion-Relevanz hat, aber es ist zumindest näher dran als nichts.
Genau.
Ja, ihr nickt. Wunderbar. Hans-Christian Jensens, Bomo heute war, das ist alles Mumpitz mit dieser ausdefinierten Customer Journey und ich weiß immer, was mein Kunde schon gelesen und gehört hat. Und Harald Gradl hat gesagt, dass er sich demnächst keine Golfbälle mehr kaufen muss, weil er sie ja nicht mehr in See schlägt. Sie soll ihm gefälligst komplementäre Produkte anbieten, die er besser brauchen kann.
Genau.
Vielen Dank euch beiden. Schönen Nachmittag noch.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.